Hallo ihr lieben Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Bartez Calling. Hier podcasten Dörte und Uta für das Social Network Yammer der Lufthansa Group. Und wenn nicht gerade Corona ist, führen wir unsere tiefschürfenden Gespräche natürlich an der Lufthansa Bartez Cafeteria. Aber die persönlichen Treffen mussten wir einstellen. Aber das macht nichts. Jetzt treffen wir uns halt virtuell, damit wir bloß keinen Strömungsabriss haben beim theoretischen Weltverbessern. Mal alleine, mal mit Gästen erörtern wir hier die richtig wichtigen Themen und die unwichtigen. So oder so, wir freuen uns, dass auch ihr dabei seid. Habt viel Spaß, eure Dörte und Uta. Hallo Dörte,
hi. Wie geht's? Sehr gut, super. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge, weil diese eine Stunde bringt immer ganz tolle Gedanken und Ideen und auch sehr coole Gespräche.
Ja, das stimmt. Und es reißt einen auch aus diesem Lockdown einerlei irgendwie so raus und überhaupt aus dem normalen Leben. Ja, und wir haben Glück heute, haben wir auch wieder so einen tollen Menschen am Start. Hier den Filmregisseur Ralf Lob, der insbesondere in der Werbebranche unterwegs ist, aber auch Dokumentarfilme dreht. Und der ist natürlich nochmal ein ganz anderer Gesprächspartner, auch wenn wir hier ganz schön bisschen die Reihe jetzt fortsetzen, ne, mit kreativen Gesprächspartnern nach der Lili Maras das letzte Mal.
Absolut, absolut. Aber wir zwei, wir hatten ja auch gesagt, was er so mitbringt, ist das Thema Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und Umgang mit Veränderungen. Da ist ja heute auch nochmal ein bisschen anderer Fokus zusätzlich zu dem Thema Kreativität.
Genau.
Und das finde ich besonders spannend. Da freue ich mich schon auf die Antworten.
Ja, absolut, weil er aber auch, das werden wir ja dann gleich auch sicherlich einen guten Teil von ihm hören, aber das wird er so von sich selber vielleicht nicht sagen, aber er ist dann vielleicht auch an manchen Stellen anders als so der Regisseur, den man sich so in seinem kleinen Kopf so vorgestellt hat, so aus den früheren Hollywood-Zeiten, die dann immer nur so rumgeschrien haben und irgendwie mit weißem oder schwarzem Schal, ein Papagei auf der Schulter, und irgendwie voll so dievenhaft, ne, die ganzen Starlets vernaschend und cholerisch da rumpöbeln. Aber so ist Ralf eben überhaupt nicht. Und deswegen beherrscht er das auch so toll, dieses ganze Riesenorchester am Set immer sehr gut zu orchestrieren. Und ist deswegen auch bestimmt ein ganz toller Gesprächspartner zum Thema Flexibilität und Veränderung.
Spoiler von mir. Ich fand ja besonders spannend in der Vita, dass er auch in L.A. während seiner Ausbildung war. Und auch da bin ich mega neugierig, was er an Geschichten rauslässt.
Ja, der hat tatsächlich beim großen, wie heißt der, der das Boot gedreht hat?
Petersen
gelernt, ja. Genau, aber die Welt, aber das wird er uns gleich erzählen, die hat ihn ja nicht locken können, sondern er hat sich dann doch vom langen Film zum Kurzfilm wieder verabschiedet. Und aber so haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Deswegen ist er jetzt in unserem Leben und dafür sind wir dankbar. Gut, dann hören wir jetzt mal rein zu Ralf Lob. So, liebe Bartezis, also heute haben wir einen sehr aufregenden Gast an der Bartez. Beim virtuellen Kaffee trinken und das ist Ralf Lob. Ralf Lob ist, das wird er gleich selber erzählen, aber der ist Regisseur und der ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch gelernter Kameramann, Fragezeichen, wird er uns gleich auch noch erklären. Auf jeden Fall auch Drehbuchautor und ist auf jeden Fall in der kreativen Filmbranche unterwegs, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Und Dörte und ich, wir freuen uns, dass wir jetzt im Anschluss an die Lili Maras, die Modedesignerin, auch hier eine ganz kreative Person an der Bartez haben. Weil in diesen tristen Zeiten ist ja nichts Schöneres, als in die Kreativwelt abzutauchen. Also herzlich willkommen, lieber Ralf. Schön, dass du da bist.
Hallo Uta, hallo Dörte, freue mich, dass ich hier sein kann. Danke.
Das ist ja overwhelming Begeisterung.
Also meine Begeisterung hast du schon mal, liebe Uta, weil ich habe eben schon gesagt, als ich den CV vom Ralf gelesen habe, war ich mehr als beeindruckt. Er war schon in L.A., hat Erfahrung direkt da gesammelt, wo die Branche herkommt.
In der Traumfabrik.
Ja, und ja. Super toll. Also wirklich, die Kritik war schön geschrieben, sehr kundenorientiert. Also tolle Themen und spannender Mann, glaube ich.
Total spannender Mann. aber Ralfi, vielleicht stellst du dich jetzt erstmal kurz vor und dann erzähle ich den geneigten Zuhörern aber auch nochmal, wie wir zwei uns kennengelernt haben. Das ist nämlich auch sehr schön.
Oh ja, das ist auch eine sehr schöne Geschichte, das stimmt. Ja, also was soll man sagen? Es ist, ich bin Filmemacher im ganz weitesten Sinne und natürlich gibt es da unterschiedliche Szenarien, in die man eintauchen kann. Ich beschäftige mich zu 90% mit der Werbung. Ich mache hauptsächlich Werbefilme fürs Fernsehen, beziehungsweise das Fernsehen ist ja eher ein aussterbendes Medium für alle anderen Medien, für die auch Kommunikation gebraucht wird. Wir nennen das inzwischen Content, gar nicht mehr Spots oder so, sondern ja. Man produziert Content heutzutage. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das super spannende Zeiten, immer schon, und ich habe nie so das Gefühl gehabt, man bleibt stehen in dieser Branche. Das ging immer weiter. Das war immer on the flow. Es gab nicht so ein Plateau, wo man sich mal ausruhen konnte oder so. Es war immer on the flow, und so ist das im Moment auch so. Generell ist es so, ich bin wirklich jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren, fast 30 Jahre als Regisseur aktiv und als Autor, und mache neben den Werbefilmen auch Auftragsfilme und eben auch tatsächlich, manchmal ist Werbung ja auch ein bisschen stumpf, fürs Köpfchen auch was, und drehe Dokumentation oder Serien auch für Arte oder für andere Sender, auch für die ARD. Ich habe mal so eine 24-Stunden-Dokumentation gemacht, die in der ARD lief, die nannte sich Deutschland, dein Tag, und also solche Sachen, die auch aus dem Leben kommen. Und nicht nur der Schokoriegel oder irgendwelche Joghurts und Cremes und so weiter, sondern eben auch andere Sachen. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr spannender Beruf. Und was Dörte eben sagte, ja, ich habe in L.A. Auch nochmal ein bisschen studiert und habe da wirklich die Filmbranche kennengelernt, habe da mit so Leuten wie Wolfgang Petersen zusammengearbeitet und hatte in diesen Kursen auch Lehrer wie Steven Spielberg oder Joel Schumacher. Also das war schon auch Kontakt dazu. Was ich aber festgestellt habe für mich in der Zeit war, die langen Filme sind nicht mein Ding. Also so ein langer Spielfilm und dann 2, 3, 4 Jahre sich mit einem Film zu befassen, nee, das konnte ich nicht. Also das war ganz spannend, und so bin ich bei dem kurzen Film gelandet. Und der große Vorteil ist, wie viele Menschen vielleicht, die das Glück nicht haben, sich aber manchmal wünschen, ist, ich komme 3, 4 Wochen mit Leuten zusammen und danach geht man wieder auseinander. Ja, cool. Das heißt, man muss sie nicht ertragen lernen, sondern man hält es aus oder man freut sich und man ist immer wieder gespannt und freut sich immer über neue Menschen, die man kennenlernt. Und ich würde mal sagen, ich habe das letztens mal jemandem gesagt, ich glaube, ich habe mehr Unternehmen von innen gesehen als Roland Berger,
ja.
Weil man durch diese Arbeit so dicht und auch an so viele Unternehmen reinkommt. Man lernt die Kulturen dieser unter vielen, vielen, vielen Unternehmen kennen.
Oh.
Und das ist kein langweiliger Job.
Nee, wahrlich. Das stimmt. Deswegen bist du ja auch hier unser ganz geschätzter Gesprächspartner. Denn wir wollen ja auch mit dir ein bisschen über ein Thema dieser Zeit sprechen, also über das Thema Veränderung und Flexibilität und so weiter. Und das brauchst du ja nicht nur im täglichen, sondern auch in Bezug auf deine ganze Lebenszeit sozusagen in dieser Branche, die sich ja über die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr stark verändert hat. Aber da kommen wir gleich noch zu. Und ganz kurz, ich glaube auch für dich nochmal, Dörte, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das erzählt habe, wie Ralf und ich uns kennengelernt haben. Und zwar, als ich damals mit dem Uniformprojekt beschäftigt war und wir natürlich auch uns Gedanken gemacht haben, wie wir das jetzt nach innen und gegebenenfalls auch nach außen kommunizieren können. Und das ist ja nun mal ein sehr emotionales Thema. Da war eigentlich relativ schnell klar, ja, super Fotos, gute Sache, aber bewegt Filmen immer noch besser. Und und dann habe ich über den Kontakt von Freunden mich mit Ralf verständigt und dann hat er für uns ein Drehbuch entwickelt sozusagen und ja, und dann haben wir gefilmt, aber ganz großes Kino tatsächlich, also wir haben tatsächlich damals mit 35 Millimeter gefilmt, also wie in den großen Hollywood-Streifen. was diesem Material natürlich auch diese Färbung, dieses, ja, wie nennt man das, Ralf? Also dieses, was man ja heute gar nicht mehr hat durch diese harten Kameraeinstellungen, ne, wo man jede Pore sieht. Damals war das noch so, hatte so eine Ästhetik, finde ich nach wie vor. Sag mal was
sie
dazu.
Sie hatte eine besondere, ja, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr in die Technik abtauche. Da müsst ihr mich dann auch bitte mal bremsen. Aber klar, man muss tatsächlich sagen, natürlich hat jede Zeit ist immer auch ein Spiegel der technischen Möglichkeiten und auch des technischen Geschmacks. Das ist in der Kunst immer so, was man machen kann, wird ausprobiert und man versucht da das zu erreichen und das auch immer wieder weiterzutreiben. Und wir hatten damals zu der Zeit eigentlich nur die Auswahl zwischen Film, also auf Film zu drehen oder auf Videokameras. Die Auswahl gab es nur. Und Videokameras sahen aus wie Sitcoms, also wie King of Bel Air. Und Film sieht eben aus wie Film, wie Kino, wie schöne Werbung und so weiter. Und
genau,
nur diese Choices gab es damals. Und wir haben uns natürlich für den ästhetischeren Weg entschieden. Das hat sich auch eigentlich gelohnt, würde ich sagen. Das waren wirklich ziemlich, ziemlich coole, beeindruckende Bilder, die wir damals gemacht haben. Auch recht ikonisch, fand ich. Man muss dazu sagen, die Uniform damals war ja auch super und hat da eine Menge zu erreicht. Man muss sagen, vielleicht erinnerst du dich noch, wir waren ja dann auch noch in Mailand bei Strinesse.
Ja.
Und das haben wir als Doku mit kleinen Videokameras gedreht. Und das sah natürlich schon wieder ganz anders aus. Das war natürlich, hatte noch einen anderen Touch. Und heute ist das tatsächlich so. Heute gibt es zwar die elektronischen Kameras, man nennt die aber elektronische Filmkameras. Also weil sie tatsächlich in der gleichen Qualität wie Film, sogar noch besser mit höherer Auflösung, was machen können. Aber, und das ist das Faszinierende an dieser Branche, der Umbruch von Film zu elektronischem Filmaufzeichnen hat vor circa, ich würde sagen, 15 Jahren begonnen. Aber bis dahin, ungefähr 60, 70 Jahre, ist alles auf Film aufgezeichnet worden. Und du kannst heute noch einen Film von 1922 in 4K aufblasen aus dem Material und angucken. Mhm. Und das Material sieht aus. Ich habe letztens von den Gebrüdern Lumière einen ersten Film gesehen, so nannte sich die Schneeballschlacht. Der ist dann mit Artificial Intelligence. Der war von 1870 oder so mit Artificial Intelligence aus diesem ruckeligen Filmmaterial rausgerechnet worden. Das sah aus, als wäre es heute gedreht worden. Cool. Und das ist schon ziemlich faszinierend, was man daraus machen kann. Und elektronische Film ist ja chemisch, das hat ein Korn. Das ist wie wenn man eine Leinwand bepinselt und ein Foto ist wie bei einer Handykamera. Wenn du ein Handy hast von vor 4 Jahren, dann sieht das Foto beschissener aus als das von heute, weil einfach die Qualität der Pixel festgelegt ist. Oh. Und da kannst du dann auch nicht mehr so richtig viel machen. Und das hat dazu beigetragen. Und ja, so entwickelt sich die Technik weiter.
War total schön. Naja, und um das noch zum Abschluss zu bringen, dann haben wir ein paar Jahre später dann noch oder einige Jahre später die Einführung der neuen Business Class filmisch begleitet, beziehungsweise die Entwicklung der jetzigen Business Class auf der Langstrecke, insbesondere auch für die interne Kommunikation. Und da waren wir beim Sitzhersteller und natürlich in der Technik unterwegs und so weiter und haben da auch wirklich grandiose Aufnahmen und vor allen Dingen Nahaufnahmen gemacht. Und ach nein, du hast ja auch schon für ICI, haben wir ja auch schon gefilmt, also auch für die Business Class davor.
Für ICI.
Ach, meine Güte, ja, krass.
Für die Business Class davor haben wir auch schon.
Stimmt. Mein Gott, das ist alles so lange her, Ralf. Naja, auf jeden Fall war das immer sehr, sehr lustig und toll und aufregend und man konnte da mal so ein bisschen reinspüren in diese ganze Welt.
Das ist ja auch viel, dass wir mal ganz anders kreativ sein können, ne? Weil wenn du so einen Experten wie Ralf daneben hast und du darfst einfach auch mal Filme selber mitdrehen, ich finde allein das ist schon klasse, am Set zu sein, zu gucken, wie das Ganze abläuft. Man hat dann auch wochenlang vorbereitet, sortiert, die Sachen zurechtgelegt, ne? Ich habe auch schon viele Filme gemacht, nicht mit Ralf, aber dann mit Kollegen. Und ich finde, das hat auch in dieser kleinen Version immer sowas von Glamour und Spannung und eben dieser wahnsinnigen Kreativität. Und man weiß manchmal gar nicht so richtig, was passiert dann wirklich an dem Tag noch alles. Also ihr seid ja dann auch echte Improvisateure immer, ne?
Ja, ja. Zirkusdirektoren, sage ich immer, sind wir. Also man darf auch nicht vergessen, es ist nicht nur kreativ, man wird immer nur so als der Kreative hingestellt. Am Ende ist das Handwerk. Also es ist ein Handwerk und wir müssen eigentlich alles sein. Wir müssen kaufmännisch denken, agieren, in dem Produktionsbudget zu bleiben. Wir müssen logistisch einen Überblick haben, um die ganzen Sachen strukturell im Blick zu haben. Also zumindest sollte man das als Regisseur haben. Das hat nicht jeder, aber die meisten haben es, würde ich sagen. Und dann kommen da ganze Menge zusammen. Und man muss als so Zirkusdirektor, dem sein Zirkus da gehört oder auch nicht gehört, aber sich verantwortlich fühlt, versuchen, diese ganzen Elemente, Technik, Menschen, Tiere, Sensationen alle unter einem Hut zu halten.
Und da ist ja schon maximale Flexibilität auch gefordert, ne? Also wenn jetzt die Schauspielerin irgendwie rumzickt oder in Ohnmacht fällt oder, keine Ahnung, irgendwas zusammenbricht oder die Technik nicht funktioniert oder, was sind denn da so die schrägsten Sachen, die dir da schon mal widerfahren sind?
Das Problem ist, ich darf hier keine Namen nennen.
Nein, das sollst du auch nicht. Aber vielleicht kannst du es umschreiben. Nee. Umschreiben.
Also sagen wir mal so, ich arbeite viel mit, natürlich mit Darstellern auch zusammen. Ich arbeite auch mit authentischen Leuten zusammen. Also wie gesagt, in einem Auftragsfilm oder Dokumentationen, da ist das Leben, wie das Leben ist. Man versucht das ein bisschen vorzubereiten, aber am Ende betrachtet man was. Der Werbefilm ist ja natürlich was ganz anderes. Da engagiert man Leute oder man plant etwas. Dafür sind alle Leute, gehen mit einem Commitment dahin, um etwas zu machen. Commitment bedeutet, eigentlich arbeiten alle für die gleiche Sache. Es gibt aber Leute, die das so nicht verstehen und die dann tatsächlich eigentlich nur ihre eigene Agenda im Kopf haben. Und ich arbeite sehr viel mit Celebrities zusammen, also was man bei uns so Celebrities nennt in Deutschland. Da sind sehr, sehr viele sehr nette und professionelle Leute dabei. Und generell kann man sagen, aus meiner Erfahrung aus vielen Jahren, je prominenter und je länger dabei, desto entspannter und ruhiger und professioneller und angenehmer ist das Arbeiten. Diese Menschen müssen niemandem mehr was beweisen. Die haben alles erreicht und die sind freuen sich, wenn sie mit anderen Leuten zusammenkommen und so weiter. Menschen, die noch on the rise sind, sind sehr, sehr schwer noch dabei zu kämpfen, ihre Position zu suchen. Und das führt oft auch zu ganz absurden Dingen. Also das hat damit zu tun, dass solche Menschen dann Hofschranzen um sich herum haben, die sie betüddeln, die sie nicht auf den Boden zurückziehen, die dann gar nicht mehr merken, dass sie so wichtig nicht sind, wie sie sich gerade fühlen, weil jeder sie irgendwie nur so mit Puderwatte anbläst. Und es gibt da tatsächlich Leute, sehr wenige, die aber auch nach vielen Jahren immer noch sie agieren und so als werden sie King of Currywurst. Und da sind schon sehr absurde Sachen passiert. Und also ich habe das letztens, wenn ich das sagen darf, es gab eine lustige Clubhouse-Session mit Thomas Gottschalk und so ein paar anderen Leuten über 40 Jahre Wetten, dass. Und da hat Thomas Gottschalk auch nochmal erzählt, er musste dann immer in die Kabinen gehen, in die Umkleiden, um den Leuten Hallo zu sagen, die ganzen Hollywood-Stars und so weiter. Und dann sagte er, hat es in vielen Jahren natürlich auch absurde Sachen gegeben, wie Sachen, ja, dann ist einer wieder ausgezogen, weil ihm der Teppich nicht weiß genug waren oder nicht genug grüne Gummibärchen da waren und so weiter. Und ich kann das nur bestätigen, es gibt solche Leute, die also tatsächlich den Trailerschrein verlassen, weil da keine roten Tulpen drinstehen, sondern nur rosa Tulpen. Und ja, das gibt es leider.
Ja, aber da bist du genau der richtige, Ralf, um diese hysterischen Menschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Und
zum Glück sind es nicht so viele.
Nein, zum Glück sind es nicht so viele. Und ich sag mal, es muss ja nicht unbedingt ein hysterischer Celebrity sein. Das ist ja auch, die Erfahrung haben wir ja auch gemacht. Also die ganz normalen Menschen, weiß ich nicht, unsere Kollegen ja auch oder wir selber, die wir dann da aufgetreten sind teilweise bei diesen Lufthansa-Filmen. Man ist ja gar nicht darauf vorbereitet, auf diese Art des Tagesablaufs. Man denkt ja, man kommt irgendwo hin und dann schreit einer, es geht los und dann performt man und dann geht man wieder weg. Sondern man sitzt da ja Stunden, Tage lang rum und dann wird wieder alles verworfen. Und dann ist wieder der andere dran und man selber aber nicht. Und dann ist man irgendwann völlig fix und fertig und dann ist man plötzlich dran. Und dann denkt man, oh Gott, das sieht ja total furchtbar aus. Und ja. Na, Ralfi, da musstest du auch immer wieder beschwichtigend auf die Menschen einreden.
Ja, ja, das kann sein. Es gibt einen schönen Spruch bei unserer Branche, der heißt, fürs Warten werden wir bezahlt, der Rest macht Spaß.
Ja, und, genau.
So ist das. Es ist leider einfach so, in diesem es kommen für ein Momentum, einen Tag, eben weil es auch so aufwendig ist, sehr, sehr viele Leute zusammen, es ballt sich alles und manchmal sind Leute nur dafür da, eine Aufgabe zu machen, die ist aber wirklich wahnsinnig wichtig. Und wenn es nur darum geht, die Erdbeere zu pudern, damit sie für diesen einen Schuss aussieht, der hat vielleicht nur 10 Minuten daran zu tun, aber er muss halt auf den richtigen Einsatz warten. Das ist wie der Paukist oder der eben nur diese eine Note hat, ja, aber die ist wichtig. Ohne diese eine Note funktioniert es nicht. Also von daher, es ist klar, es ist kein Hamsterrad, es ist schon sehr speziell, so eine Arbeit, aber man darf auch nicht vergessen, wenn man mal meinen Alltag anguckt, ich drehe viel, aber bedeutet jetzt tatsächlich nicht wie im Spielfilm oder so, wo man tatsächlich dann 20, 30 Tage am Stück dreht, sondern ich drehe vielleicht 3 Tage im Monat, also wirklich drehen. Der Rest ist Vorbereitungsarbeit. Schreiben, Konferenzen, ohne Ende Konferenzen, Meetings mit anderen Departments, um das abzustimmen, damit eben für diesen einen Tag alles auf den perfekten Punkt vorbereitet ist. Weil so ein Drehtag ist teuer durch die ganzen Menschen, durch die Technik, die angemietet werden muss, durch Locations, durch Darsteller und. Und da muss dann alles passen und sitzen.
Ja. Ein gutes Beispiel für Teamarbeit, ne? Wir haben ja immer bei Lufthansa so die Beispiele von, ja, ein Orchester muss zusammenspielen und es klingt nur gemeinsam gut und. Und natürlich ist das in der Dienstleistungsbranche, die ihr auch seid, das A und O, aber ich glaube, so auf den Punkt gebracht, mit wie viel Geld und Aufwand und wie viel Fakultäten und wie viel Technik das bei euch stattfindet, ist es auch nochmal wirklich eine Herausforderung. Und deshalb habe ich auch wirklich viel Respekt davor, vor dieser Rücksicht, die Menschen dann gegenseitig auf sich nehmen müssen. Und Uta, flexibel sein müssen, auf die Stimmung der anderen einzugehen, auf Obstacles irgendwie zu reagieren, dass der Wind jetzt von links nach rechts kommt und mal wieder was anders gemacht wird. Also habe ich auch wirklich viel Respekt davor. Und so wie du es beschreibst, Ralf, ist das Zirkusdompteur wirklich ein bisschen eine gute Zusammenfassung. Weil ohne einen, der es in der Hand hält und auch ein Fingerspitzengefühl dafür hat, was zu welchem Zeitpunkt gebraucht wird und auch diese Flexibilität von anderen abfragt, verlangt und herleitet, wird es nicht gehen.
Ja, absolut.
Also man muss natürlich sagen, es ist klar, dass diese Situation schon sehr speziell ist. Man braucht ein bisschen Erfahrung dabei. Ich glaube, das ist hilfreich auf jeden Fall, dass man genau weiß, wann, wie, was braucht man Zeit, wo muss man jemanden ein bisschen mehr streicheln, wo muss man dann mal ein bisschen mehr schubsen. Wo muss man dann mal eine Pause reinbringen? Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich sehr hands-on, was mich ein bisschen unterscheidet von vielen anderen. Uta hatte es am Anfang mal erwähnt. Sie sagte, ich wäre vielleicht auch noch Kameramann. Die Geschichte ist tatsächlich so. Also ich habe als Regisseur angefangen und habe mich allerdings als Kind immer schon für die Kamera interessiert. Also es hat mich interessiert, habe aber eigentlich diesen Beruf, Kameramann zu werden, nicht gehabt, sondern wollte Filme machen, also als solches. Und da ist der Regisseur oder der Autor, der die Bücher schreibt, natürlich ein bisschen näher dran an diesem kreativen Prozess. Aber die Kamera hat mich so nie als Ganzes losgelassen. Aber solange es Filmkameras gab und man das Ergebnis nicht sehen konnte, sondern du musstest ein Kameramensch, der auf Film dreht und belichtet, der braucht ein Belichtungsmesser und der muss genau wissen, wie sein Bild auf das Celluloid gebannt wird, damit es nachher perfekt rüberkommt. Das habe ich mich nie getraut zu machen. Aber als die Kameras dann anfingen, die filmischen Kameras, sozusagen what you see is what you get zu zeigen, also das Bild gleich zu zeigen, und ich das Ergebnis sehr, sehr gut beurteilen konnte, da habe ich mich getraut zu sagen, ich probiere das aus. Das kam eigentlich durch Zufall. Ich habe eine ganze Weile sehr viele Kinderfilme gedreht, so für alle möglichen Milchprodukte, die man so als Kind vertilgt. Und es hat sich herausgestellt, Kinder, vor allem wenn du mit kleineren Kindern drehst, das ist natürlich ein ganz, ganz sensibles Thema. Da kannst du dich nicht hinten in deinen Sessel setzen und durchs Set schreien, hey, du Kind, mach du doch mal anders, geh mal links, rechts oder den Regieassistent, schubst das mal darüber. Sowas geht natürlich nicht. Da brauchst du sehr viel Fingerspitzengefühl. Also musst du ganz nah mit diesen Kindern arbeiten. Dann habe ich gesagt, bei manchen Spots hat sich das so ergeben. Da habe ich dann operated, wie wir das so schön sagen. Also der Kameramann hat das Licht gemacht Aber die Kamera zu bewegen, das habe ich selber gemacht und habe dann die Kamera genommen, bin ganz nah an die Kinder ran, habe die gefilmt und habe mit denen gesprochen und habe gesagt, jetzt machst du mal das und jetzt, oh, guck mal, jetzt löffelst du nochmal und jetzt, ah, und jetzt guckst du mal rüber zu dem. Und ich konnte dann mit der Kamera das relativ gut einfangen und dadurch hat sich so ein bisschen ergeben, auch mit der Kamera wieder in Kontakt zu kommen, also im professionellen Bereich.
Oh.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache inzwischen auch eine Menge Foodfilme, habe gerade eine Osterkampagne für einen großen rot-gelb-blauen Discounter gedreht. Ich drehe viel Food und das gilt ja immer so ein bisschen als so ein bisschen die Königsdisziplin. Und inzwischen muss ich sagen, mache ich das auch sehr gerne, da wo es Sinn macht. Drehe ich das selber, aber ich drehe es auch nicht immer selber. Letztens habe ich mit dem Sohn von Michael Schumacher, Mick Schumacher, jetzt gerade die neue Formel-1-Kampagne gedreht und das war ein Riesenzirkus. Und da kannst du dann nicht auch noch Kamera machen. Da muss man dann auch lassen, sondern muss sich wirklich um das große
Delegieren. Ganze
kümmern. Das auch mir nicht schwerfällt und dafür gibt es einfach gute, viele Profis. Aber trotzdem gebe ich zu, ich habe auch gerne meine Finger dran.
Ja, na klar. Und du warst ja sogar, also zumindest, du warst ja auch schon schauspielerisch sozusagen unterwegs, kann ich mich entsinnen, als wir bei dem Sitzhersteller in Nordirland gedreht haben, mangels, ich weiß es nicht mehr, irgendeines Mannes in einigermaßen Bekleidung, hast du dich dann selber auf den Sitz gelegt. Und da haben wir dich sehr nah mit der Kamera abgetastet.
Mhm. Tja. Ja. Lange ist es her.
Naja, aber ging ja. Mhm. Aber ja, und ich sag mal, so gesehen, weil wir das jetzt, weil Dörte das auch eben sagte, von wegen dieses Orchestrieren und oder nenne es auch Zirkusdompteur, aber so gesehen brauchst du ja jede Menge guter Leadership-Qualitäten, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Weil sonst kriegst du das ja alles gar nicht gewuppt. Also inklusive eben auch diesem Delegieren, diesem Vertrauen haben, dass die Leute, die da als Experten am Set stehen, auch das machen, was sie machen sollen. Würdest du sagen, weil wir reden ja in den großen Corporate-Unternehmen immer ganz viel über Leadership, ne? Und dann werden da irgendwelche Zielvereinbarungen gemacht und dann wird immer natürlich darüber diskutiert, also um welche Leadership-Qualitäten geht es denn jetzt und dann müssen sich die Leute dafür qualifizieren oder sie müssen sich coachen lassen oder sie müssen irgendwelche Seminare besuchen. Wie ist das denn bei den Regisseuren? Da zählt einfach nur der Erfolg unterm Strich wahrscheinlich, ne? Weil das werdet ihr ja nicht lernen in der Regisseurausbildung.
Also man, die heutigen Schulen, die doch, also ich sag jetzt mal so, die modernen Filmschulen, die bringen Menschen, die Regie machen, auch Leadership-Qualitäten bei. Aber die Frage ist, was ist das eigentlich? Ne? Also was bedeutet das? Bedeutet das, dass du ein Assessment Center abhalten kannst, dass du Mitarbeitergespräche machen kannst, was bedeutet das eigentlich? Also ich glaube, aus meiner Erfahrung zu sagen, ich habe viele Menschen gesehen, die Leadership-Qualitäten hatten und viele, die sie nicht hatten. Und jeder hat seine eigene Leadership-Qualität. Und jeder muss die für sich entdecken, beziehungsweise muss versuchen, sie zu reflektieren. Wie reagiere ich mit dem, was ich erreichen will, auf die Menschen und wie funktioniert das? Die Sensorik bei jemandem festzustellen, erreiche ich da was? Habe ich da auch eine menschliche Komponente dabei oder nicht? Das ist das, was der erste Teil ist, nämlich eigentlich Selbstreflexion.
Ganz
und
genau.
Nicht absolut. Nach Handbuch zu sagen, ich habe mal gelernt, ich muss das jetzt so machen und dann mache ich das so. Denn es ist ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, wenn wir jetzt mal 10, 20, 30, 40, 50 Jahre hinterher gucken, alle Nase lang kommen noch neue Leadership-Qualitäten, Systeme auf den Markt, die sagen, so musst du das jetzt machen, so musst du das jetzt machen. Mhm. Und dann richten sich alle danach und danach. Aber am Ende des Tages musst du auf den Bauch hören und gucken. Bestes Beispiel sind doch, verzeiht mir, wenn ich die so anspreche, Lehrer. Ein Lehrer, der Menschen unterrichten soll, muss fast eigentlich dafür geboren sein. Man kann das nicht richtig bis ins letzte Detail lernen. Man muss eine Sensorik haben, wie man mit Menschen umgeht und gucken, wie das, was ich versuche zu vermitteln, ankommt und wie es resoniert. Also wo ist die Resonanz bei meinem Gegenüber? Das ist ein Gespräch mit einer Person, das ist aber auch das Gespräch und das Leid mit vielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel im Anfang meiner Zeit oft ganz, ganz eifersüchtig geguckt auf Regisseure und Regisseurinnen, beziehungsweise weniger Regisseurinnen, die gab es damals noch nicht so viele, bedauerlicherweise, heute zum Glück anders. Wenn da so Leute extrem erfolgreich waren und die haben so richtig mit dicker Hose die dicken Jobs geschoben und ich habe mich mal gefragt, Mann, der ist nicht älter als ich, wie macht der das oder so? Und dann habe ich immer nur gehört, ja, und der kam dann da an und dann hat der so und dann hat er da rumkrakeelt und dann hat er alle in Angst versetzt und dies und das und jenes. Mit dem Erfolg, dass die Leute einmal mit ihm gedreht haben und dann aber auch nicht wieder. Oh. Und aber der machte seine Reihe und dann hat er überall, die Filme waren ganz gut und dann hat er seine Reihe gemacht, aber diese Leute gibt's heute alle nicht mehr. Ich muss aber sagen, ich bin immer noch dabei. Oh. Ich bin sozusagen so ein Longrunner, aber ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass man einfach, um das Thema Leadership nochmal zu nehmen, in jeder Situation versuchen muss, hinzuhören, zu gucken, wie ist dieses Konstrukt, mit dem ich mich da auseinandersetzen muss. Wie gesagt, genug Konferenzräume habe ich erlebt, wo es Stimmungen gab, angsterfüllte Stimmungen, wo die Leute, wenn sie reinkommen, schon eigentlich Angst haben, dass ihr Sitz gleich unter ihnen explodiert. Und andere Unternehmen, wo es super, super flach in der Hierarchie, total entspannt lief und auch Ergebnisse abgeliefert wurden. Also ich glaube, da kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, Unternehmenskultur, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst. Das kannst du nicht per Handbuch aufoktroyieren. Da müssen die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen und die dürfen das nicht mit Ego machen oder nur mit 2-Jahres-Turnus-Zielsetzungen, sondern sie müssen mit sehr viel Fingerspitzengefühl und mit dem langen Blick in ihr System gucken und versuchen, das Richtige mit den Menschen zu machen.
Ja, sehr schön zusammengefasst.
Finde ich auch sehr spannend. Gerade dieses, wie kurzweilig ist das, was ich tue, und ist es etwas, was bei den Menschen eben ankommt und was sie bewegt im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Was erlebe ich mit Personen und wie gehe ich damit um und was nehme ich fürs nächste Mal wieder mit, auch aus solchen vielleicht mal ein bisschen ausufernden Situationen. Ne? Was waren meine Rezepte für den Umgang mit Ängsten vor der Kamera? Was sind meine Rezepte für diese Schausteller, die allen anderen die Show stehlen und das einfach nicht sein soll? Ich glaube, das sind auch so Dinge, da verzweifelt man vielleicht manchmal dran. Und das, je länger man es macht, umso mehr perfektioniert man sich wahrscheinlich auch, Ralf, oder?
Ja, natürlich. Also man hat irgendwann so ein bisschen natürlich durch die Erfahrung so ein bisschen die Ruhe weg, wie das so schön heißt. Also das ist nicht so, dass jeder Job, jeder Dreh hat seine Momente, wo man mal so ein bisschen die Luft anhält, wo der Puls ein bisschen hochgeht, wo man dann auch sagt, okay, hier sitzen jetzt ungefähr 10 Kunden, nochmal 6 von der Agentur und jetzt klappt was nicht, jetzt suchen die jemanden und deswegen haben sie mich engagiert. Sofort nach einer Lösung, ne? Nach einer Schublade, die aufgeht und die sofort eine Lösung herbeizaubert. Und das innerhalb von den nächsten 5 Minuten, weil dann geht die Sonne weg oder der Darsteller muss zum Flughafen oder das Eis schmilzt oder. Also da kannst du dann auch nicht sagen, ach, ich bilde jetzt erstmal eine Kommission, ja, sondern ne? Oder eine Arbeitsgruppe, sondern da musst du wirklich innerhalb von Sekunden entscheiden, wirklich, und das dann aber auch gut begründen und nicht nur einfach sagen, so tritt auf den Boden, wir machen das jetzt einfach so, weil ich das sage, sondern einfach nur, okay Leute, Problem gesehen, lasst uns doch mal überlegen, wie wäre es denn so und so und so, ich würde vorschlagen, das, hat jemand was dagegen? Nein, niemand, lass es machen. So, ja. Also, genau. Und dann hast du dir schon mal ein bisschen Luft verschafft, weil in der Zeit können bei den anderen ratter und dann sag, guck mal, war doch ein guter Vorschlag. Oder hat noch jemand eine andere Idee? So, und insofern bist du schon mal wieder ein Schrittchen weitergekommen, aber du hast keine Bzzzt in der Luft gelassen, wo jetzt jeder dachte, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Jetzt bricht alles zusammen. Aber ich sag mal so, das ist eben etwas, glaube ich, man kann es die Erfahrung bringt eine ganze Menge mit.
Klar.
Wenn man natürlich Zeit seines Lebens immer nur auf einen Punkt hinarbeitet, aber ihn nie erlebt, dann wird man diesen Punkt auch nicht gut machen können, weil man nie die Erfahrung gesammelt hat dafür.
Ja.
Da hilft auch kein Coaching, da helfen auch keine anderen, ich sage jetzt mal Schulungen oder Theorien und so weiter, sondern man muss das machen. Das ist wie mit einer Sprache erlernen. Du musst die Sprache sprechen und sie nur aus dem Vokabelheft zu lernen, ist in den allermeisten Fällen, außer bei äußerst begnadeten Menschen, sehr schwierig.
Also diese Ad-hoc-Flexibilität diese Leadership-Qualitäten, die da erforderlich sind, das führt ja auch unsere operative Crew tagtäglich durch, egal ob das jetzt an der Station ist oder in der Luft. Ja. Weil da gibt's auch, ne, wenn irgendwas gerade dann ist, dann muss entschieden werden und dann müssen die zack, 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 müssen die einfach machen. Ne? Also dann erfordert das Problem eine unmittelbare Lösung. Und das finde ich auch wirklich wahnsinnig bewunderungswürdig, weil dieses, naja, wir ziehen uns dann mal zurück und denken mal über das Problem nach. Das kann ja jeder. Und das macht es ja im Zweifel auch nicht besser, wenn dann Meinung zu Meinung kommt.
Aber heute macht es dann auch meistens aus, dass man halt, so wie Ralf es sagt, mit dem Kollegen noch mal kurz spiegelt, eine Frage stellt.
Klar.
Dass es diese eine Minute noch gibt, zu überlegen, hey, ist das jetzt, wollen wir es jetzt gemeinsam so machen? Weil Alleingänge...
Vier-Augen-Prinzip.
Vier-Augen-Prinzip. Und es ist so komplex geworden, ganz oft, dass, glaube ich, auch zu diesem modernen Leadership, dazugehört, einfach immer mal wieder so ein bisschen zu sounden, Leute einzubeziehen, nach dem Sinn zu fragen, die Experten nicht zu vergessen, sondern irgendwie best of all in kurzen Zeiträumen hinzubekommen und dann wieder anzupassen und die Flexibilität abzufragen und auch darauf zu reagieren und von vornherein zu sagen, es wird so sein, dass wir immer wieder anpassen, let's do it, ja. Und dann die Begeisterung dann auch am Laufen zu halten. Und der Teil ist wahrscheinlich am schwierigsten, aber ich bin immer sehr beeindruckt von Menschen, die es dann schaffen, das so unter einen Hut zu bekommen und alle einzubeziehen. Und das machen die Crews bei uns ja auch, Uta. Wenn ich so gute
Partner sehe,
dann bin ich immer total begeistert, wie die im Briefing schon sprühen, die Kollegen einbeziehen, da geht man an Bord und dann ist es auch wie ein Film. Also für mich war es früher auch immer wie, ich mache den Vorhang auf, jetzt gehe ich da raus, huh, das sind jetzt meine Gäste, ne? Und die, die das perfektionieren als Leader, das selber vorzuleben, im Kontakt mit den Gästen so zu sein, da gucken sich die Kollegen was ab und dann können sie auch wieder einfordern, weil sie einfach in einem anderen Kontakt mit dem Team sind. Und genau das hast du ja auch beschrieben, Ralf, zu spüren, wie komme ich an, was muss ich anders machen, was habe ich für Persönlichkeiten da. Das auch zu dem Thema Flexibilität und modernes Ziele erreichen, ne?
Ja, und also, das eine ist, ne, dass du das im Täglichen ja schon perfektioniert hast. Also du bist ja quasi der Yoda der Flexibilität. Aber jetzt, sagen wir mal, im Hinblick auf die vielen Jahre und ja schon Jahrzehnte, die du in der Branche unterwegs bist, ich weiß, dass du mal gesagt hast, und das ist schon ziemlich lange her, dass du sagtest, boah, ey, hier passiert auch technologisch so viel und es verändert sich, ne? Also hier auch gerade so von, wir drehen nicht mehr Film, sondern oder einen Werbespot, sondern wir drehen jetzt Content. Allein durch die Digitalisierung hat sich so wahnsinnig viel geändert. Und da hast du gesagt, wer weiß, ob ich jetzt nicht mit zunehmendem Alter da noch bestehen kann, ne? Und ob ich da noch hip genug bin, um da sozusagen das abzuliefern, was jetzt von uns gefordert wird. Wie hast du das erlebt? Was ist da alles passiert und was glaubst du, waren jetzt da deine konkreten Erfolgsfaktoren?
Ich glaube, es gibt bei dem Punkt zwei Aspekte. Das ist einmal so ein bisschen so eine technisch-kreative Entwicklung, die es insgesamt allgemein durch die Zeit gibt. Ich hatte das anfangs schon erwähnt, Technik entwickelt sich weiter. Es gibt einen ganz wichtigen Aspekt dabei, das ist die sogenannte Demokratisierung der Mittel. Das heißt, durch einen immer einfacheren Zugriff auf diese Technik, um gute Filme zu machen, können immer mehr Leute auch diese Dinge ausprobieren. Bestes, schönes Beispiel, vor 20 Jahren konntest du einen gut aussehenden Film, so wie wir es vorhin beschrieben haben, nur mit sehr viel Geld machen, weil die Filmrollen kosteten viel Geld, der Entwicklungsprozess kostete Geld, die Kameras waren extrem teuer, das heißt, die kosten über 100.000, 150.000 Euro, so eine Kamera, die muss geliehen werden, also die ganze Technik. Das heißt, du kommst an so einen Punkt, wo du, um überhaupt einen Film erstmal einzufangen, Bilder einzufangen, schon unheimlich hohen Level erreichen musst, um den überhaupt zu machen. Das heißt, die Einstiegsszenario für Menschen, sich daran zu arbeiten, an diesen Level ranzukommen, gelassen zu werden, sowas zu machen, der ist erstmal sehr hoch gewesen. Der ist heute weg. Du kannst heute mit dem Smartphone, wenn du willst und ein bisschen das Gespür dafür hast, kannst du Spielfilme machen. Du kannst sie drehen, schneiden, distribuieren. Ja. Alles all in one. Rein, ja. Es ist alles da. Also das Pricing, ist... Ja, es, sagen wir mal so, es ist ein Teil der Entwicklung. Und wenn man sich dafür interessiert und nicht immer ausblendet, dass es weitergeht, sondern immer Stück für Stück dranbleibt, dann bleibt das auch ein Teil dieses Berufes, des persönlichen Prozesses. Und man kann da sehr, sehr viel für sich auch rausnehmen. Und für mich ist es so, ich finde es immer technisch auch interessant, bin neugierig darauf, entwickle mich da gerne weiter, habe natürlich auch Spaß, die Sachen zu sehen, was man wieder besser machen kann, was man noch mal wieder cooler machen kann oder anders machen kann.
Ralfi hat ja auch, muss man ganz kurz erwähnen, hat ja auch mit kleinem Zelt und Spirituskoffer vor dem Apple Shop übernachtet, wenn ein neues iPhone rauskam. Richtig?
Das ist leider richtig, ja. Das heißt, leider ist es
richtig. Ja. Also, ja, aber ich finde, das verdeutlicht deine wahnsinnige Technikaffinität und deinen unfassbaren Spaß, den du daran hast. Und das macht es ja auch aus. Ja.
Absolut. So. Aber es gibt eben noch einen zweiten Punkt dieser Medaille. Und das ist tatsächlich, du hast es gerade gesagt, die Hipness. Und das ist etwas, das kannst du nicht einfach nur, ja, dir anlesen oder durch Neugierde machen. Es gibt einfach einen Punkt, wenn man kreativ ist, muss man einfach zugeben, die meisten Menschen sind am Anfang ihres Lebens am kreativsten, weil sie wahnsinnig viel ausprobieren, gar nicht den Ballast einer Erfahrung mit sich herumschleppen, kein Leben voller Verantwortung haben, sondern nicht sie alles sind in völlig Frage frei stellen. Und sie können machen, was sie wollen. Das ist für jeden Moment Menschen gleich. Das ist eine Kurve, das macht so ping und dann flacht das so irgendwann so langsam ab, was nicht heißt, dass man unkreativ wird, aber so die Brillanz und diese ständige Art der neuen Ideen, die einem so reinkommen, es sei denn, man nimmt irgendwelche Substanzen. Ich gehöre nicht dazu, aber es gibt natürlich Leute, die das tun. Dann kann das natürlich helfen. Aber es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt dabei. Kreative Jobs und Leute, die besonders kreativ sind, die dann in den Lead kommen, sind oft auch aus finanziellen Gründen relativ jung. Also wenn du jetzt heute mal in die Agenturen guckst, und ich rede nicht von den Kunden, aber in die Agenturen guckst, findest du in der Exekutivabteilung saturierte Menschen, tradierte Menschen und darunter findest du das Volk, das junge Volk, das die Power auf die Straße bringt. Und wenn du aber als kreativer Filmemacher wie ich da bestehen willst, dann hast du eigentlich gar keine Chance, weil du die Sprache nicht mehr sprichst. Diese sensorische Sprache, mit dem du aufgewachsen bist, die sind unter sich aufgewachsen, die sprechen eine Sprache und wenn du da so 10, 15 Jahre raus bist, sprichst du die nicht mehr. Da kannst du dir noch so viel Mühe geben, das hat nichts mit welche Jeans trägst du oder welche Sneakers trägst du, das ist ein bisschen eine Frage der Sprache. So, und das hat mich immer ein bisschen umgetrieben, weil ich gedacht, oh weia, und das ist das, was du meintest, wie wird das mal sein, wenn man sich noch so viel Mühe gibt, kreativ zu sein, dran zu bleiben, aber wie ist das so? Und da kommt tatsächlich etwas ganz Interessantes zum Vorschein in den letzten Jahren. Erfahrung. Und das ist ganz komisch. Auf einmal spielt die Erfahrung oft eine größere Rolle als die reine Kreativität. Mhm. Weil genau das, was wir vorhin besprochen haben, in einem Sujet die richtigen Entscheidungen zu treffen aufgrund von Erfahrungen, ist etwas, das du am Anfang nicht hast. Also habe ich auch den Zuspruch von Menschen, die eigentlich viel, viel jünger sind als ich, die aber wissen, der ist nicht blöd, der hat aber vor allen Dingen Erfahrung. Und der kriegt das auch hin, was wir wollen, mit einer anderen Herangehensweise. Und muss man ganz klar sagen, ich mache ja nicht alles und ich kann auch nicht alles und ich will auch nicht alles machen. Aber es gibt für dieses Sujet oder für diesen Bereich, wo man dann so seinen Raum hat, noch genug zu tun. Also ich langweile mich zum Glück nicht. Ich sitze nicht rum, muss auch nicht auf den Nägeln kauen, um auf den nächsten Job zu warten. Da gibt es genug Anfragen Und ich merke es immer wieder, dass die Erfahrung eine große Rolle spielt. Auch unter immer weiter sich entwickelnden Drücken, ja, also auf Kunden, Kosten, es muss alles schneller gehen. Früher hat man Werbespots 30 Sekunden in 3-4 Tagen gedreht, heute musst du das alles in einem Tag schaffen. Wie soll das gehen, fragen sich immer wieder welche, zum Drittel des Budgets. Erfahrung ist die Antwort. Also du weißt genau, was du machen musst, und du weißt auch genau, was du lassen musst. Es gibt jüngere Leute, das ist nicht abwertend gemeint, die müssen sich auch noch ausprobieren am Set. Aber manchmal ist die Zeit nicht dafür da. Und für solche Sachen ist dann tatsächlich sowas hilfreich. Aber nichtsdestotrotz, also ich plapper jetzt mal aus dem Nähkästchen, so nach dem Motto, muss ich vielleicht nicht mehr, aber ich habe jetzt gerade noch meinen europäischen Pilotenschein für Drohnen gemacht, den es jetzt seit neuestem gibt. Ich habe immer schon Drohnen geflogen, aber jetzt natürlich wieder habe ich den europäischen Lizenz gemacht, die man jetzt haben muss. A2 nennt sich die, weil das immer noch ein Tool, in dem man Kreativität auf die Straße bringen kann und in dem man Bilder einfangen kann, wenn man es richtig macht, die toll sind, die anders sind und die im Zusammenspiel mit anderen Sachen unheimlich helfen können. Und da muss man eben einfach ein bisschen dranbleiben.
Was mich nochmal interessieren würde, du hast vorhin gesagt, Erfolgskonzepte. Hast du umgekehrt auch Kollegen gesehen, die, ich sage jetzt mal, relativ gnadenlos gescheitert sind? Und was haben die deiner Meinung nach richtig falsch gemacht? Also wahrscheinlich ist es die Umkehrung von dem, was wir jetzt gerade erzählen. Aber ich fände es irgendwie ganz spannend, einfach den Blick mal so drauf zu werfen, wie bei so einer Fuck-Up-Night, was sollte man auf keinen Fall tun in Zeiten, wo Flexibilität abverlangt wird, wo auch viele Menschen einfach so den Kopf in den Sand stecken und sagen, was nicht ist, was ich nicht denke, ist nicht, und nach mir die Sintflut, ja. Also was waren deine Erfahrungen mit Kollegen oder anderen Projekten? Gibt's da irgendwas Spannendes, wo du auch sagst, da habe ich auch aus dem Negativbeispiel gelernt?
Also ich kenne Kollegen, die nicht mehr dabei sind. Die waren eine Weile dabei, die sind nicht mehr dabei. Ich glaube, es gibt zwei Punkte. Den Willen, sich weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Also wichtig ist wirklich, klingt ein bisschen abgefahren, aber sich auch immer wieder aus seiner Comfortzone zu bewegen und sich selber auch mal einen Ruck zu geben, mal wieder dass jetzt dieses Resting, dieses Ausruhen, man hat sehr viel geleistet, jetzt muss ich mich doch eigentlich auch mal ausruhen dürfen, was ein ganz legitimes Gefühl ist, aber es ist leider aus mehreren Hinsichten nicht positiv, weil es bringt einen im Zusammenspiel mit seinem Umfeld, seinen Kollegen nicht weiter, und es hilft aber auch nicht beim beruflichen Werdegang, sondern nur, wenn man sich sagt, okay, puh, mal einmal kurz durch, mal ist gut, aber so, okay, lass das doch mal gucken. Was kann jetzt noch besser werden für mich? Oder wie kann ich damit weitergehen? Das ist das eine. Aber ich habe Leute gesehen, die nicht mehr dabei sind. Und in allermeisten Fällen sind das, natürlich kommt manche Leute an ihren Leistungspunkt. Also die können einfach dann bestimmte Dinge nicht mehr leisten. Sie sind einfach kreativ überfordert oder was auch immer. Aber jeder Mensch ist individuell, das ist ganz klar. Aber ganz viele Leute, die nur auf sich fokussiert sind, die kommen nicht weiter. Also ich kenne ganz viele Menschen, die einfach so dieses Ich und ich der und der Künstler und ich habe und ich mache und so weiter, die scheitern, weil sie nicht sehen, dass es neben dem Ich noch was anderes gibt, nämlich das Umfeld, die anderen Menschen, die man braucht, um überhaupt weitergetragen zu werden. Ja, natürlich. Also mal ganz simpel in einer Kundschaft, und das ist nun mal das einfach so, wenn ich dem Kunden nicht versuche, positiv gegenüber gestimmt zu sein oder ihm hofiere, sage ich jetzt mal, oder mit ihm in einem guten Konsens bin, einem guten Dialog bin, dann komme ich nicht weiter. Dann sagt der Kunde irgendwann, interessiert mich nicht. Und irgendwann rennen dir die Kunden weg und das war's. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du musst immer gucken, immer flexibel bleiben, immer die Augen aufhalten, immer schauen, wie kriege ich das hin? Und das ist natürlich nicht für jeden einfach. Gar keine Frage. Du hast dann in deinem Lebensprozess, du erreichst etwas. Hast dein Studium erreicht. Jetzt denkst du, jetzt habe ich diesen Milestone erreicht und jetzt bin ich da, wo ich bin. Und jetzt kann ich mich darauf ausruhen. Schönes Beispiel, Schauspieler. In Deutschland machen Leute ihre Schauspielausbildung an der Schauspielschule, gehen dann vielleicht ans Theater. und sagen, ich bin Schauspieler. Ich kann das jetzt und jetzt bin ich Schauspieler. Aber in Amerika zum Beispiel macht jeder Schauspieler im Jahr mindestens 1, 2, 3 Kurse und bildet sich weiter. Hit the mark, hit the light, speech und so weiter. Hit the mark ist zum Beispiel sowas wie, wenn du im Set bist, dann liegen da auf dem Boden sind so Markierungen. Die musst du aus dem Augenwinkel anpeilen können, ohne dein Spiel zu vergessen. Du kannst ja nicht runtergucken und sagen, jetzt stehe ich mich da hin, damit die Kamera mich in der Schärfe hat, sondern du musst eine Technik lernen, wie du da hingehen kannst. Oder du musst lernen, dich in das richtige Licht zu bewegen. Wenn der Kameramann sagt, du musst von hier nach da gehen und musst spielen dabei, dann musst du neben dem Spiel mit deinem Spielpartner und deiner guten Performance auch noch mitkriegen, wann trittst du in das richtige Licht. Oh. Das muss man lernen. Deutschland macht das keiner. Niemand. Ja, und diese Leute sind dann stehe ich da, muss denen das erklären. In Amerika mache ich so Schnips und die Leute können das. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das hat was mit Arroganz zu tun, Arroganz von System, Wettbewerb. In Deutschland sind Menschen sehr, sehr schnell, sehr gesättigt, sind sehr zufrieden, sind von den Systemen sehr aufgebläht und wissen eigentlich gar nicht, dass da eine Competition draußen ist, in die man sich auch stürzen muss. Und wenn man die positiv annimmt, eine Competition, und nicht als Feind oder als Belastung wahrnimmt, dann macht das Spaß, sich weiterzuentwickeln.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann noch schafft, eben bei sich zu sein, ne, und seine eigenen Stärken dann hoffentlich irgendwann mal identifiziert hat. Aber die Amis sind da ja eh mal so einen Schritt voraus. Bei denen ist es ja auch so, dass zum Beispiel es eine Selbstverständlichkeit ist, sich coachen zu lassen, ne? Weil Leadership hat ja auch nicht nur was mit dem professionellen Miteinander zu tun, sondern natürlich auch, wie übernehme ich die Führung für mein eigenes Leben und für mein eigenes Selbst. Ne? Also kümmere ich mich gut genug um mich selber, ne? Mache ich Self-Care, wie führe ich meine Beziehungen und so weiter und so fort. Und das ist in den USA so, wenn da in deinem CV nicht steht, dass du regelmäßig dich coachen lässt, dann hast du schwer auf dem Arbeitsmarkt. Und das finde ich sehr cool. Also ich persönlich glaube ja auch, dass das Coaching schon in der Schule anfangen muss. Also du kannst ja, die ganzen Menschen müssten ja eigentlich von vorne bis hinten durchgecoacht werden, damit sie sich nicht immer wie kleine Kinder gegenseitig vor Schienbein treten. Aber gut. Aber ich finde diesen Aspekt wichtig, beides eben anzuführen und auch zu berücksichtigen, nämlich auf der einen Seite dieses immer wach und interessiert und neugierig zu bleiben, ne, und eben sich auch auf das einzulassen, was passiert und sich wirklich auch mit den Veränderungen auseinanderzusetzen und nicht immer zu sagen, das ist alles doof und das ist so anstrengend, ich habe da keine Lust mehr zu. Aber auch schon zu schauen, wo stehe ich in meinen Lebensabschnitten sozusagen, weil es ist ja genau richtig, dass man in den 20ern und vielleicht noch Anfang, Mitte 30ern der Explorer ist, ne, weil man eben, ne, nicht so konditioniert ist, dass man alles dagegen spiegelt. Und das ist dann auch die Aufgabe. Und je älter man wird, umso mehr geht es schon auch darum, durchaus zu konservieren und zu bewahren, und die Erfahrungen zur Verfügung zu stellen, ne, und sozusagen als Ältestenrat zu dienen. Und dieses Miteinander gut hinzukriegen, und zwar auf eine super fruchtvolle Art und Weise für alle Parteien. Das ist für mich dann auch die Aufgabe, die im ganzen Kontext Diversity zu passieren hat. Ne? Wenn das ignoriert wird, sowohl auf diese Schöpfungskraft und die Kreativität der Jungen nicht zurückzugreifen, aber auch nicht auf die Erfahrung der Alten, da geht wahnsinnig viel verloren. Ich bin ja ein großer Fan von meinem Ex-Bereichsvorstand Thomas Sattelberger und höre immer gerne seine Podcasts. Und der hat ja einen Podcast, er ist 71 und er hat einen Podcast mit einem 19-Jährigen. Mhm. Und es ist total cool, wie das, wie die super profunde Gespräche miteinander führen. Und, ne? Und der Junge eben ganz neue Aspekte mit reinbringt. Und zum Beispiel sage ich, kann mir überhaupt nicht vorstellen, was ich in einem Büroraum soll. Was soll da gemacht werden? Also was kann denn da entstehen? Und ein Thomas Sattelberger mit seinen 71 Jahren und unfassbar viel Erfahrung aus dem Wirtschaftsleben eben auch ganz viele Dinge eben reinbringt, wo er sagt, naja, also erfahrungsgemäß ist es aber so und so. Und da kommt man dann zu guten Schlüssen. Also das finde ich ganz toll.
Ja, es ist viel des Cross-Mentoring. was du, also Cross-Mentoring ist eigentlich das, was du gerade beschreibst, ne? Dass man auch die Perspektive der anderen Generation einfach mitnimmt. So wie du gesagt hast, du bist im Raum reif und da gibt's ganz junge und dann eben senioritätsältere Entscheider. Ich glaube, wenn man sich das bewusst abholt, ist das eine gute Geschichte, einfach sehr bewusst in einem geschützten Raum auch Fragen stellen zu können. Wie geht's euch dabei? Was machst du jetzt anders? Warum ist es für dich jetzt so? Wie würdest du es jetzt lösen aus deiner Perspektive? Und das Bewerten ein bisschen rausnehmen, weil oftmals ist dieses ja richtig falsch, Daumen hoch, Daumen runter, natürlich auch aus den sozialen Medien bei uns so total angekommen, ne? Und ich glaube auch, je älter und je erfahrener man ist, ist natürlich auch die Gefahr groß, dann zu sagen, hey, ich weiß das schon, wie das endet, ne? Und ich gebe mir und den anderen nicht mehr diese Flexibilität, aber nicht zu bewerten, Fragen zu stellen und daraus was Neues zu machen. Da habe ich auch wirklich die erfolgreichsten Menschen gesehen, die das gut gemacht haben. Also ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Faktor in dem ganzen Konstrukt Führung und auch in dem, wie kriegt man erfolgreiche Projekte hin.
Mhm. Nun noch ganz kurz, bevor wir noch zu unserer Rubrik kommen, noch mal ganz kurz von der Metaebene zu was ganz Pragmatischem zu kommen. Wie läuft denn Filmen jetzt in der Corona-Zeit ab?
Mit Mundschutz.
Ja, es ist tatsächlich so. Ich kann erzählen, jetzt gerade, wie gesagt, hatte ich einen sehr, sehr großen Dreh in München im Studio. Erstmal muss man sagen, es wird nicht so viel durch die Weltgeschichte gereist, klar. Also die klassischen Südafrika-Drehs, die jetzt stattgefunden hätten, also bis jetzt so, die werden wir hören, dann so also im März laufen die so langsam aus. Aber die ganze Wintersaison, in der die ganzen Frühjahrsspots gedreht werden, die werden ja immer in Südafrika gedreht, die dann so um Ostern und später dann sozusagen die Kampagnen dann hier ins Fernsehen oder sonst wo in den Content kommen, fallen natürlich alle weg. Also insofern muss da viel gedreht werden und es gibt da auch neue Technologien, The Volume, sage ich jetzt mal. Also das sind virtuelle Studios, in denen man inzwischen ziemlich beeindruckende Sachen machen kann. Wer mit The Mandalorian gesehen hat und sich damit was vorstellen kann, der weiß, was ich meine. Aber ein Corona-Dreh wegen der Infektion, das relativ strikt, sage ich jetzt mal. Also wir hatten in einem Studio gedreht, wir hatten ungefähr 85 Crewmitglieder, die da und Kunden und so weiter. Jeder musste morgens an einer Schnellteststation untersucht werden. Da hatten wir drei Leute.
Die hat die Produktion zur Verfügung gestellt, oder
genau, was? Genau, das wird extra für diese Produktion sozusagen organisiert, dass da so eine Schnellteststation ist. Muss jeder einen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Und dann gehst du in diesen Test und dann musst du trotzdem noch am Set Mundschutz tragen, FFP2, trotz des Tests. Und es läuft dann auch immer jemand rum, der dann noch Handgel verteilt und dann nochmal die Infektion. Es gibt auch Leute, die, dann war jemand da, der ständig Sachen desinfiziert hat. Also die Toilettenräume sind mindestens alle halbe Stunde sind die desinfiziert worden und so weiter, um eben dafür Sicherheit zu sorgen. Hat auch einen ganz, ganz einfachen Grund. Wir haben da auch wieder mit einem Celebrity gedreht und auch mit einer bekannten Marke, wenn nachher da ein großer Ausbruch ist. Und sowas kannst du ja nicht unter den Deckel halten. Dann heißt es, bei dem und dem Werbejob, mit dem und dem hat es diesen Ausbruch gegeben, dann ist das natürlich der Killer für jede Marke. Und das möchte natürlich niemand erreichen. Aber ganz klar, da gibt es auch einen Eigenschutz. Wenn du dir anguckst, wie wenig Corona-Schutz in anderen Branchen, Bau, fabrizierendes Gewerbe passiert, da schlägst du die Hände überm Kopf zusammen. Ja, da wundert man sich nicht, woher die ganzen Infektionen kommen, weil da wird überhaupt nichts gemacht oder nur sehr wenig. Ja. Und insofern haben wir da zumindest auch aufgrund unserer Peak Time, wie man das so schön nennt. Ja, wir treffen uns ja dann auch nur so ein für zwei, drei Drehtage. Da geht das dann ganz gut.
Ah ja, gut.
Ist wunderbar. Ein Ausblick dahin, wo das Fliegen auch hingehen kann. Ne? Also alles von den Hygienemaßnahmen natürlich, aber zum Thema PCR-Test und nochmals und mehrmals und, sind wir ja auch als Airline schon intensiv dran. Und
Also komischerweise fühle ich mich beim Fliegen eigentlich generell ziemlich sicher, muss ich sagen. Ich fliege viel mit euch immer noch. Und jetzt gerade letzte Woche habe ich in so einem echt vollgeknallten Bomber von Frankfurt nach Hamburg gesessen, wo wirklich jeder Sitz vollgepackt war, wo ich auch dachte, alter Schwede.
Juhu!
Und
meine Strecke, yippie!
Und ich muss sagen, also ja, also ich fühle mich da eigentlich gut und klar, die Gefahr ist da natürlich irgendwo auch da, aber ich habe bisher nicht gehört, dass sich Leute auf Flügen massiv angesteckt haben und insofern glaube ich das nicht. Aber ich glaube, das muss ja sagen, darf, wenn ich, wenn die Zeit ist, das muss ich sagen, das hat mich total fasziniert, dass Carsten Spohr ganz am Anfang der Pandemie einen Satz gesagt hat und den fand ich ganz faszinierend. Da war die gerade der Lockdown irgendwie eine Woche alt oder sowas, nagelt mich nicht, fertig gesagt, Fliegen wird nach der Pandemie anders sein als vorher. Oh. Und diese generelle Weitsicht zu haben, dass das etwas bei den Menschen im verändern wird, in der Art, wie sie mit den gewachsenen Strukturen umgehen und wie gehe ich mit Fliegen um, mit dem Reisen, brauche ich das, muss ich das haben und so weiter. Da hat sofort, glaube ich, ganz, ganz viele weise Knöpfe angegangen, die gesagt haben, ja, ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist, wird anders werden danach.
Oh. Und,
ja.
Ja, wie es denn ausgehen wird,
werden wir erleben.
Zeigen, aber das genau. Werden wir erleben. So, mein Lieber, jetzt haben wir schon fast wieder eine Stunde gequatscht und es ist wie
was
immer.
Was sehr schön war.
Die Zeit vergeht unfassbar schnell und es war ja wieder alles top spannend und wie immer hätten wir natürlich auch noch 1 Million Fragen an dich, aber kommen wir doch jetzt zum Schluss nochmal zu unserer Rubrik und deswegen die Bitte an dich zu überlegen, wenn du jemanden, egal ob tot oder lebendig, befragen dürftest, welche 3 Fragen, also wer wäre das erstmal und welche 3 Fragen wären das? Mhm.
Also, Splinter in the Mind. Ich habe tatsächlich Fragen an jemanden, die mich immer beschäftigen. Ich muss ein bisschen ausholen, ich hoffe, das geht. Ich habe vor ein paar Jahren eine Kinodokumentation gedreht, die heißt Botticelli Inferno. Und die Geschichte war die, dass der Sandro Botticelli, großer Renaissance-Künstler, jeder kennt ihn von der Venus und natürlich so, der hat in der Zeit mit den Medici in Florenz einen Auftrag bekommen, für einen Medici einen Comic zu machen über die Commedia, also Dantes Commedia. Diese 100 Verse dieses Renaissance-Werks par excellence, das in Italien jeder in der Schule lernt, sozusagen in einen Comic zu zeichnen, zu malen und in ein Buch zu binden. Und diese Arbeit ist nie ganz vollständig fertig gemacht worden. Das hat ewig gedauert. Er hat da Jahrzehnte dran gesessen, immer weitergemacht. Irgendwann ist das vergessen worden. Die Medici hatten Probleme mit Savonarola und so weiter und so weiter. Naja, wie auch immer, man weiß nicht, was mit diesen Zeichnungen und diesen Dingern passiert ist. Irgendwann tauchten die wieder auf.
Genau.
Nach 300 Jahren tauchten die wieder auf, zufällig. Und man muss dazu sagen, dieser Kunstschatz ist einer der wichtigsten Kunstschätze. Es gibt noch 82 Zeichnungen, die in Berlin im Kupferstichkabinett liegen, ungeschätzt. Man weiß nicht, wie viele es sind, also wie viel wert es ist. Und 7 davon liegen im Vatikan.
Uh-huh.
Und diese zusammen geben dieses Konvolut ab. Und aber was ganz krass ist, die sind 1824 oder so, verkauft worden an einen Duke nach Großbritannien. Das haben wir auch in diesem Film alles so ein bisschen beleuchtet. Da sind die wieder aufgetaucht und da hat man die betrachtet. Damals gab es so einen Hype um Renaissance-Kunst und so weiter. Aber kein Kunsthistoriker, niemand weiß, wo waren diese ganzen Zeichnungen die ganze Zeit? Was haben die für einen Weg gehabt? Die waren 300 Jahre verschollen und auf einmal tauchten die wieder auf. Wo waren die? Und es gibt nur einen, der diese Frage beantworten kann. Und das ist Claudio Molini, ein Kunsthändler in Paris, der um 1830 diese Kunst verkauft hat und der ein Italiener war in Paris. Und das ist eine ganz spannende Situation. Und ich muss einfach von dem wissen, von wem hat er diese Zeichnung bekommen? Und woher hat er die bekommen? Kamen die aus Frankreich? Waren die schon, also kamen die aus Italien oder waren die schon in Frankreich? Sind die irgendwann schon mal nach Frankreich wo sind die gewesen? Und wo waren die 300 Jahre? Und wie konnten die 300 Jahre so unbeschädigt überleben? Uh-huh. Ja, also in diesen Zeiten, turbulente Zeiten von 1540 bis 1830 sozusagen. Das beschäftigt mich total, weil das ist so eine Blackbox in diesem ganzen kunsthistorischen Duktus, dieser super, super spannende Geschichte von diesen Kunstwerken. Diese drei Fragen, von wem hat er die Zeichnung bekommen, wo waren sie 300 Jahre und wann wurden diese Elemente aufgetrennt und wie sind Teile der Zeichnung auch in die Hände des Vatikans gelangt? Uh-huh. Das würde ich sehr gerne wissen. Also wenn jemand zuhört und als Kunsthistoriker noch bessere Antworten weiß, bitte, bitte, bitte an mich weitergeben.
Coole Geschichte, echt wahr.
Ja, in der Tat. Da ist natürlich schwierig, da jetzt einzusteigen. Aber das ist natürlich, das gilt ja für so vieles, ne? Also wir sind es ja in dieser jetzigen Welt so gewohnt, dass alles dokumentiert ist. Man weiß ja gar nicht, diese unfassbar vielen Daten, die wo auch immer irgendwie gespeichert sind, dass man das Gefühl hat, man kann wirklich alles recherchieren auf Knopfdruck, Siri fragen, bam. Hast du Siri schon mal gefragt? Das wäre ja vielleicht noch eine Alternative. Ich weiß es wahrscheinlich auch nicht. Oder Alexa.
Bill Gates weiß es.
Sicher. Bill Gates weiß es wahrscheinlich und der sagt es aber nicht. Und genau. Und das ist schon wirklich seltsam, ne? Dass wir da auf so viele Dinge ja zurückblicken, wo wir einfach keine Antwort bekommen. Und sowas macht uns Menschen ja total wahnsinnig. Ne? Wir wollen ja immer
die Mysterien, die man haben will, die Geheimnisse, die Schatzkiste.
Ja, wobei man, ja, das ist, es ist schon so, man möchte gerne auf manche Dinge möchte man gerne Antworten haben. Und die treiben einer natürlich dann auch voran. Und da sind wir wieder beim Thema Neugier, da haben wir gesprochen. Wenn man nicht neugierig bleibt, dann wird's Leben langweilig und sinnlos.
Das stimmt. Das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort, lieber Ralf. Also wir danken dir sehr, dass du in deinem umtriebigen Leben Zeit für uns hattest und dass du all das, was du Aufregendes erlebst, ein bisschen mit uns teilen konntest und uns Einblick gegeben hast in deine wunderbare und so kreative Arbeit. Also ich fand es total spannend und ich finde, du bist ein super, super, super Beispiel für das Thema, über das wir heute sprechen wollten, eben Veränderung und Flexibilität, auch für das Thema Leadership. Und deswegen vielen Dank. Wir wünschen dir natürlich von Herzen, dass du noch ganz viele Jahre im Game bist und die Branche mit all deinen wunderbaren Qualitäten beglückst. Und ja, wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja mal wieder hier an der Batterie.
Vielen Dank an euch. Danke, Dörte.
Ja, es war
danke, super. Dörte. Danke, Uta.
Ja, es war toll. Und ich bin so inspiriert, dass ich am liebsten mal Lust hätte, wie so ein kleiner Schatten hinter dir herzulaufen, wenn du das nächste Mal drehst, weil es einfach so lebendig erzählt hast. Sensationell. Also ganz, ganz toll. Ich habe mich gefreut, dich kennenlernen zu dürfen und hoffe,
vielen Dank.
Ja, ganz, ganz klasse.
Sehr gern. Euch weiter viel Spaß und schöne Podcasts weiter.
Danke. Ciao. Ja, Dörte, Mensch, das war die große, weite Welt des Films. Wie fandst du es?
Ach, es war echt interessant. Und gerade dieses Thema Orchestrieren und wie geht man um mit verschiedenen Charakteren, mit unterschiedlichen Situationen, wie schnell ist man unterwegs, das fand ich mega beeindruckend. Und ich war immer so halb mit den Gedanken bei Germany's Next Topmodel, wo die ja auch immer so Surprise-Moments und wie reagiert man drauf und so. Und ich habe dann immer so mitgeplottet, wie war denn das eigentlich da im Fernsehen bei ProSieben, wie haben die das denn gemacht und. Und war in Gedanken mitten auf dem Set.
Ja, und ich musste jetzt die ganze Zeit an mein Buch denken, was ich gerade lese, The Art of Possibilities vom Ehepaar Xander, Benjamin und Rosalind heißen die, glaube ich. Und er war Dirigent von den Bostoner Philharmonikern und der hat auch Zeit seines Berufslebens und wahrscheinlich immer noch sehr viel beraten zum Thema Leadership, weil er natürlich so unfassbar viel Erfahrung auch gemacht hat. Er hat ja hunderte von Menschen dirigiert und das natürlich schon eigentlich aus einer sehr totalitären Position heraus als Dirigent, aber er hat es eben alles ganz anders gemacht, ne? Und hat seine Orchestermitglieder immer mit einbezogen, hat sich mit denen unterhalten und hat da sehr viele interessante Ansätze auf jeden Fall. Und da musste ich jetzt immer dran denken, als Ralf auch so von seiner Art und Weise berichtet hat, wie er den ganzen Flohzirkus zusammenhält.
Der Zirkusdirektor war irgendwie tatsächlich eins der durchführenden Erklärungen in dem ganzen Gespräch. Da werde ich auch zukünftig noch dran denken.
Ja, auf jeden Fall ein ganz anderer Alltag, als wir es so kennen, ne, aus dem Büro, logischerweise. Wobei er ja auch sagte, auch sehr viel am Schreibtisch sitzen, natürlich jetzt viel in Telefon- oder Videokonferenzen, also jetzt nicht nur das bunte Treiben am Set, aber nichtsdestotrotz, ja, ist halt immer die Frage, ne? Möchte man dann damit tauschen oder ist das nicht auch wahnsinnig nervenaufreibend? Du hast halt eben nicht die Ruhe unbedingt oder hast nicht dieses Wiederkehrende, wo man sich dann auch manchmal so ein bisschen drauf besinnen kann, sondern es ist halt immer irgendwie in so einem Alarmmodus, ne? Da muss man ja auch für gemacht sein. Ja, auf jeden Fall war es super. Und ja, da müssen wir uns ja jetzt auch wieder Gedanken machen, liebe Dörte, wenn wir als nächstes zu Bartez einladen. Da müssen wir dann nochmal sprechen, die Tage. Ne? Super. Okay, so machen wir dann würde ich sagen, let's call it a day. Was steht bei dir noch an heute?
Ach du, heute Abend eigentlich mal ein easy Abend.
Chillen.
Ich mache gerade noch, ja, genau, ein bisschen chillen, noch ein bisschen kleine Sache kochen. Ich habe noch ein Kabeljaufilet bei mir im Kühlschrank.
Cool.
Und genau, die Luft ist ja auch schön. Ich mache noch einen kleinen winzigen Spaziergang und dann,
ja,
dann ist es durch. Dann war es.
Und du weißt ja, der Fisch muss schwimmen, also
ja.
Stell dir schon mal ein schönes Gläschen Wein parat, gell?
Ja, ich habe einen Neuseeländer.
Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Alles klar. Na gut, dann in diesem Sinne, mach dir einen schönen bunten Abend.
Du auch.
Und bis bald.
Bis bald. Tschüss, Uta.
Ciao.